Willkommen, Sie hören den IPECO-Podcast zur gesundheitlichen Prävention und zur Inklusion im Arbeitsleben. Ich bin Regina Richter und berichte jeden zweiten Freitag aus der betrieblichen Praxis und von neuen Entwicklungen zum Thema. Willkommen zur Episode 1 zum Thema psychische Erkrankungen und Störungen im Arbeitsleben. Die nämlich nehmen rapide zu. Das belegen auch Statistiken der Krankenkassen zum Beispiel eindeutig. Zwar stehen immer noch die Volkskrankheiten Herz und Kreislauf sowie Muskel- und Skeletterkrankungen an der Spitze der Häufigkeiten der Erkrankungen, aber schon auf Platz 3 stehen die psychischen Störungen. Bei der Dauer der Arbeitsunfähigkeit sind die Fehlzeiten der Arbeitnehmer eindeutig auf Platz 1. Grund für uns, sich mit diesem Phänomen näher zu beschäftigen. Wir werden das Thema auch in den folgenden Podcasts immer wieder aufnehmen. Heute spreche ich mit zwei, jeweils auf ihre Art, Fachleuten zu diesem Thema. Zum einen mit der BEM-Berechtigten, die mit mir über ihre Erfahrungen spricht, und mit einer Psychologin, Ina Richert, die seit Jahrzehnten Arbeitnehmerinnen in die Wiedereingliederung an den Arbeitsplatz begleitet. Ich habe mit ihr über ihre Sichtweisen auf das Thema gesprochen. Ich traf zunächst Doro, die im Oktober 2017 mit der Diagnose Burnout arbeitsunfähig wurde. Kurz ein paar Eckdaten oder Rahmenbedingungen zu Doro und ihrem Arbeitsplatz. Doro, du arbeitest seit 15 Jahren in einem kleinen Medienunternehmen, das Dokumentationen produziert. Das Unternehmen ist mit seinen neuen Mitarbeiterinnen ein kleines Unternehmen und es gibt dort im Moment keinen Betriebsrat.
Das ist richtig. Wir haben keinen Betriebsrat, sind neue Mitarbeiterinnen. Das ist korrekt. Ein kleines Unternehmen.
Okay. Das BEM hat bisher in dem Betrieb bisher noch keine Rolle gespielt. Und deine Aufgaben waren bisher, dass du die Produktionen in all ihren Facetten begleitest. Und genau, und das sind sehr hohe Anforderungen an deinen Arbeitsplatz. Vielleicht kannst du da nochmal erzählen.
Ja, das ist korrekt. Wir haben einen großen Arbeitsanteil, die Produktion, die quasi ja hinter dem Kreativen sozusagen arbeitet. Wir sind für alles verantwortlich, von den Verträgen über die Kalkulation, über den Produktionsablauf bis zur Abgabe des fertigen Sendebeitrags beim Senders, also alles auf meinem Verantwortungsgebiet, was dann nicht die kreative Seite betrifft.
Ah, okay. Mhm. Und dann hast du aber, das hast du, wie gesagt, 15 Jahre souverän gemeistert, gemanagt, und dann ist aber irgendwas passiert. Du warst bis zum Oktober 2017 so gut wie nie krank, hattest kaum Fehlzeiten, immer da und immer auf dem Damm, und dann bist du von einem auf den anderen Tag ausgefallen.
Das ist richtig. Also ich habe 16 Jahre in dem Betrieb gearbeitet, habe dort klein angefangen als Assistentin und dann mich langsam vorbereitet oder bin aufgestiegen zur Produktionsleitung, hatte aber immer eine Herstellungsleitung, also eine Vorgesetzte und zwei Kolleginnen dabei. Im Oktober 2016 wurde die Firma aus betrieblichen Gründen getrennt. Meine damalige Herstellungsleitung und zwei meiner Kolleginnen wurden in der anderen Firma übernommen. Ich musste dann allein verantwortlich arbeiten für drei Personen, nämlich ich habe dann die Stelle übernommen meiner Herstellungsleitung und meiner beiden damals dann weggegangenen Kolleginnen. Die Arbeitslage war die gleiche wie vorher, weil die Produktion gleich viel war, nur es war viel, viel weniger Personal da. Ich habe das dann auch tatsächlich ein Jahr lang, so gut es geht, geschafft, bis dann im Oktober 2017 der Zusammenbruch kam.
Okay.
Es waren 10-Stunden-Tage, es waren Wochenenden dabei, also ganz klassisch unter dem Motto, das muss noch gemacht werden, ich mache das schnell mal fertig, gut, dann arbeite ich 2 Stunden länger. Dementsprechend dazu kein Freizeitausgleich und keine Entlastung durch neue Kolleginnen oder Kollegen.
Okay. Hattest du während deiner Arbeitsunfähigkeit Kontakt zu deinen Kollegen?
Nein, hatte ich nicht, also bewusst nicht. Also mein Krankheitsverlauf war ja folgendermaßen, dass ich schon ein Jahr vorher gemerkt hatte, es ging nicht mehr. Ich dann aber immer weitergemacht habe und da eine Produktion hatte, die mich tatsächlich überfordert hatte. Mhm. Das habe ich auch in Teilen festgestellt zu dem Moment, habe dann Urlaub genommen, habe gedacht, ach, wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin, dann wird es schon wieder besser werden. Mhm. War es aber nicht. Ich bin dann tatsächlich zusammengebrochen und seit dem Zusammenbruch hatte ich bis auf, ich schicke eine Krankmeldung und ich bin auch krankgeschrieben, bis keinen Kontakt zu meinem Arbeitgeber.
Mhm. Okay. Für deine Kollegen hieß das also, sie waren damit konfrontiert, oh, plötzlich keine Doro mehr. Und alles, was du dann da vorher gewuppt hast, das mussten sie jetzt plötzlich irgendwie auffangen und übernehmen.
Ja, ich vergleiche das sehr gerne mit einem ins Koma fallen. Ich glaube, das ist der beste Begriff, den man eigentlich jemanden nennen kann, der das nicht kennt. Es ist tatsächlich, dass man von einer Sekunde auf die andere einen Komplettausfall hat. Es geht überhaupt gar nichts mehr. Mm. Und so muss es meine Kollegin auch gewesen sein. Also ich habe natürlich sehr viel auch vorbereitet und gemacht, aber nicht in dem Sinne protokolliert im Büro. Mm. Und dass meine Kollegin sich auch viele Informationen später irgendwie zusammensuchen mussten, die ich einfach im Kopf hatte, die weg waren, einfach weil es war wirklich, man kann es mit einem Koma vergleichen, was anderes ist es eigentlich nicht. Und damit mussten die Kollegen dann natürlich erstmal versuchen, umzugehen.
Ja, okay. Gut, für dich war das aber keine Belastung, dass du so gedacht hast, so, oi, und wie geht's zu meinen Kollegen, sondern bei dir ging es wirklich in erster Linie darum, einfach zu gucken, wie kannst du aus dieser Situation und wie kannst du wieder
Also es ist schon so, dass man das einem bewusst ist, in dem Zustand, den man dann hat, dass natürlich die Kollegen mehr Arbeit haben, aber man hat den verantwortungsvollen Posten und gibt den ja nicht auf, nur weil man jetzt einfach ausfällt. Es ist mir schon bewusst, aber man kann einfach nicht. Mhm. Also es ist schon bewusst, dass die Kollegen da viel aufgreifen müssen und viel aufarbeiten müssen. Mhm. Man ist aber nicht fähig, auch nur ein Telefonat zu machen, irgendwo anzurufen und so, weil es nicht geht.
Gut, Doro, du hast eine Therapie gemacht, eine Art Achtsamkeitstraining. Magst du davon erzählen? Was ist da passiert?
Ja, sehr gerne. Ich habe in der Tagesklinik für achtsame Depressionsbehandlungen in der Asklepios-Klinik in Harburg einen achtwöchigen Aufenthalt gehabt. Mhm. In dieser Therapie macht man verschiedene Sachen, Gruppentherapie, Achtsamkeitsübungen, man meditiert, man hat Einzeltherapie. Das ist ein Programm, das auf 8 Wochen aufgebaut ist, in denen man dann lernt, eine andere innere Haltung zu bekommen, zu akzeptieren, was es passiert, zu akzeptieren, ich bin so, wie ich bin, aber auch eine innere Distanz zu bekommen zu dem Arbeitsbereich, den man hat, und wirklich zu sagen, ich arbeite, ich habe aber auch frei, ich nehme mein Leben wieder wahr, ich lebe wieder. Und das Wichtige ist Achtsamkeit, und das Wort Abgrenzung finde ich in dem Bereich immer ganz schön, weil man sagt irgendwie, ich grenze mich wirklich ab. Ich habe Arbeit, das ist in Ordnung, die macht mir Spaß, da kann es auch mal Stress sein, da kann es auch mal 9 oder 10 Stunden Arbeit sein. Mhm. Aber ich grenze mich ab und habe dann auch wieder, bin bei mir selber, empfinde Sachen wieder, um so wieder zu sich selbst zurückzufinden und auch den Ausgleich zu bekommen.
Mhm. Okay, und in gewisser Weise gibt es auch so eine Struktur, ne? So eine Tagesstruktur, dass man nicht irgendwie nur so auf sich selbst eben zurückgeworfen ist, aber eben Abgrenzung, aber nicht nur, man schwimmt nicht nur im eigenen Saft sozusagen.
Oder? In den 8 Wochen lernt man das auf jeden Fall. Also man lernt diese Abgrenzung und man lernt, wie gesagt, auch zu gucken, was ist für mich, was ist für mich gut, was kann ich für mich tun. Mhm. Man lernt zum Beispiel einmal am Tag zu meditieren, also auch einfach mal nicht zu denken, was ja relativ schwer ist, obwohl Meditation ja eigentlich nicht denken ist, aber einfach mal nicht in diesen Gedankenstrudel zu kommen, der die Depression bzw. dies Burnout beursacht, sondern dass man einfach mal sagt, ich unterbreche diese Gedanken und komme wieder bei mir selbst an, weil das ist das eigentlich das größte Problem,
sehe ich. Und du hattest keine Probleme, dass irgendwie jetzt auch in der Gruppe, dass ihr euch da ausgetauscht habt. Wie war das für dich in der Gruppe?
Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, also dieser Achtsamkeitskurs über diese 8 Wochen, der Hauptansatzpunkt in dieser Therapie ist, dass man eine feste Gruppe hat, also eine feste Gruppe aus 9 bis 10 Menschen. Man hat feste Therapeuten. Und es ist eben so, dass nicht zwischendurch mal jemand in die Gruppe kommt, sondern man ist 8 Wochen lang mit 10 Leuten zusammen, sodass man, wenn man in diese Gruppe kommt, auch das Gefühl hat, man wird verstanden. Es ist ja immer sehr schwer zu erklären, was habe ich eigentlich? Ich kann jetzt sagen, oh, ich bin kaputt und ich kann nicht mehr, aber wenn ich in dieser Gruppe bin und ich habe 2 Therapeuten dabei und ich sage, ich, ich kann nicht mehr, ich kann nicht denken, ich lehre, dann weiß man, in dieser Gruppe ist man aufgehoben und kann auch sagen, jeder versteht einen. Es ist halt sehr, sehr schwer, finde ich, in der Außenwelt zu erklären, was man hat. Wenn ich einen Beinbruch hätte, würde es jeder sehen. Dann habe ich einen Gips, dann habe ich eine Schiene, dann habe ich Reha und dann laufe ich wieder. Mhm. Ich habe aber keinen Gips, das sieht man einfach nicht. Ich sehe ganz normal aus, ich schlafe vielleicht schlechter und so weiter, aber ich sehe ganz normal aus. Und in so einer Gruppe, so einer geschlossenen Gruppe, ist man halt aufgehoben. Da kennt irgendjemand, da kann man sagen, ich hatte heute mal einen schlechten Tag und die Leute sagen, können wir verstehen, weil heute war das und das oder wie auch immer. Also wahnsinnig wichtig war mir diese Gruppentherapie, weil man einfach merkt, man ist nicht allein. Weil ich finde, das Schlimmste bei der Depression und beim Burnout ist, das Gefühl zu haben, du bist allein und keiner versteht dich. Und das hat man in der Gruppentherapie nicht. Okay. Weil man hinterher quasi, wir haben wie eine kleine Familie eigentlich, weil kennt jeder hat seine Macken und seine Eigenarten und wird trotzdem akzeptiert, so wie man ist. Und wir haben trotzdem alle die gleichen Probleme. Wir sind einfach ausgebrannt, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und in den 8 Wochen ist eben auch so, dass man meditiert. Man macht eben aber auch Yoga und Qigong, also auch um den Körper wieder aktiv zu machen. Man lernt was über Ernährung. Und man lernt auch etwas über, welche Rechte habe ich eigentlich in meiner Situation? Was muss der Arbeitgeber leisten? Was muss ich leisten? Mhm. Was kannst du vielleicht machen, wenn du gar nicht mehr zurück willst? Also es ist ein Rundumpaket. Ja. Wenn man damit fertig ist, kann man wieder langsam versuchen, ins Arbeitsleben einzusteigen. Mhm. Ja, und man hat auch einen Tagesablauf einfach vorgegeben von der Klinik. Also es fängt an mit Meditation. Dann hat man vielleicht ein bisschen Yoga, dann hat man auch wieder eine Theorie, also Evolution haben wir gelernt. Also wie ist es eigentlich entstanden, wie ist es eigentlich evolutionär zu erklären, dass das, was da passiert, passiert einfach, weil das ist ja entstanden in unserer Geschichte. Also man hat einen Tagesablauf, der einem sehr gut tut in der Situation und man ist halt immer aufgehoben. Also man kann immer zu den Therapeuten und zu den Krankenschwestern gehen, man hat immer einen Ansprechpartner. Es ist wie nach Hause kommen ein bisschen.
Das hört sich gut an. Da kriegt man ja richtig Lust, da auch mal mitzumachen. Das sind ja Dinge, die wir im Grunde genommen alle brauchen. Ne? Und was ihr da mitbekommen habt, ist, dass ihr einfach die Situation, in der ihr seid, besser versteht. Ne? Wenn du so beschreibst, diesen Theorie-Input.
Also es hat mir sehr gut getan, dass ich eben auch gelernt habe, es ist jetzt nicht ich selber, also dieses Krankheitsbild ist nicht so, weil ich irgendwas falsch gemacht habe, das fragt man sich ja ständig, habe ich irgendwas falsch gemacht, was hätte ich machen sollen, sondern dass es auch evolutionär erklärbar ist, wie der Körper auf bestimmte Sachen reagiert und man im Nachhinein auch sieht, hätte ich eigentlich erkennen können. Also ich weiß, dass ich heute Situationen anders einschätze, als ich es noch vor 3 Monaten getan habe, dass ich heute auch eher mal sage, nein, stopp, das will ich nicht, mich abgrenze und auch ein Stück weit egoistischer geworden bin, einfach auf mich zu achten, weil ich weiß, wenn ich das mache, bin ich auf meine Umwelt besser da.
Und nach diesen 8 Wochen, beziehungsweise gegen Ende dieser 8 Wochen, wurdet ihr unter anderem auch zum betrieblichen Eingliederungsmanagement informiert. Das heißt, ihr wusstet dann so ungefähr, was euch auf euch zukommt, wenn ihr im Unternehmen zu einem BEM-Gespräch eingeladen werdet. Also das war auf alle Fälle auch Thema.
Das war auf jeden Fall 2 oder 3 Stunden innerhalb dieser 8 Wochen wurden wir darauf vorbereitet, was es rechtlich, was uns rechtlich zusteht, was wir machen dürfen, wie das abläuft, wann wir das Erstgespräch haben, wie es dann weitergeht. Sind wir komplett darüber informiert worden.
Ja. Ah, gut, das ist ja toll. Und es wurde euch auch erzählt, was denn in so einem BEM-Gespräch zum Beispiel passiert und welche Rechte ihr da habt. War so Grundlage dieser Schulung, dieses theoretischen. Input so. Und einige von euch wurden dann auch noch während der 8 Wochen, also während der Therapie, von den Personalabteilungen ihres Betriebes zu einem BEM-Gespräch tatsächlich auch eingeladen. Und wie hat das auf euch gewirkt, auch in der Gruppe? Was habt ihr da erlebt mit den die eingeladen wurden zum einen und wie wirkte das auf euch?
Also die Einladungen erfolgten ja bei großen Unternehmen, die eine eigene Abteilung für das BEM-Verfahren haben. Natürlich ganz automatisch, das waren auch vorgefertigte automatische Antworten, die natürlich in der Situation, wenn man 4 bis 5 Wochen in der Therapie ist, einen natürlich sofort wieder in die Realität zurückholen. Und wir haben das alle nicht als gut empfunden, weil es sehr viel, ich sage es mal einfach so, alte Wunden aufgerissen hat. Man ist sofort wieder in dem Arbeitsmodus, man ist sofort wieder im Stress, das Herzrasen fängt an, ich weiß, dass Kollegen, also mit Patienten in Tränen ausgebrochen sind, da gar nicht mit umgehen können. Da gingen Gedanken in den Köpfen vor, die nur sehr schwer auch in der Gruppe aufgefangen werden konnten, weil es einfach sehr unpersönlich war. Wenn es auch nicht so gemeint war, fanden wir das alle, diese Art und Weise des Kontaktes, nicht gut, weil sie eigentlich kontraproduktiv sind.
Hatten die mal so ein Einladungsschreiben mitgebracht in die Gruppe?
Nein, das haben sie nicht, aber sie haben erzählt, dass sie es bekommen haben. Entweder sie haben es bekommen per Post, da wurde man dann aufgefordert, sich im Betrieb zu melden. Da stand auch keine Zeit drin, bitte jetzt sofort melden. Aber schon allein dieser Brief, der da von der Firma oder vom Betrieb kommt, bereitet einen in dem Zustand wahnsinnigen Stress und Panikattacken über alles Mögliche, dass man nicht weiß, wie man damit umgehen kann. Also das finde ich nicht gut.
Okay, das macht man sich wahrscheinlich gar nicht so bewusst, nicht, wenn man da in den Betrieben, für die geht auch der Arbeitsalltag weiter und man kann das ja auch irgendwie verstehen, dass die wollen einfach, ja, die wollen, müssen das Spam anbieten und dann haben sie also ihre vorgefertigten Geschichten, aber dass das, was das für eine Wirkung dann auf den Einzelnen hat, das überrascht mich im Grunde genommen jetzt auch so ein bisschen als alte BEM-Häsin. Ich weiß, dass wir die ganze Zeit immer wieder auch darauf hinweisen, wie wichtig dieses Einladungsschreiben ist. Aber das jetzt nochmal von dir so zu hören, Doro, dass du, dass das auch in der Gruppe so war, also diese Bestätigung zu hören, ja, das finde ich beeindruckend.
Das ist ein hochsensibles Thema, gerade, ich glaube, dieser, wenn ich ihn mal so nennen darf, Erstkontakt, ist sicherlich von der Firma gut gemeint und ist auch im Rahmen des BEM-Verfahrens sicherlich wichtig. Aber für den Patienten oder den Mitarbeiter, der diesen Brief bekommt, bricht halt sozusagen der Arbeitsalltag alleine mit einem Brief alleine. Wenn man einen Brief im Briefkasten hat von seiner Firma, man sieht Absender, ja, XY, ist man sofort wieder auf dem alten Stand. Da muss man eine andere Möglichkeit haben, mit der Kollegin, den Kollegen in Kontakt zu treten, als ein neutrales Schreiben. Auch wenn es vom Grund her nicht falsch ist, löst es beim Patienten Stress aus.
Ja.
Unwohlsein und Stress und alles Negative, was dazu, nicht das, was es eigentlich bewirken soll.
Mhm. Okay, also ein Grund mehr, darauf auch immer wieder nochmal hinzuweisen, dass das, wie wichtig das ist, gerade im Burnout, dass so ein Einladungsschreiben einfach gut formuliert sein muss.
Ich glaube, dass dieses Einladungsschreiben bei jemandem, der jetzt sich ein Knie gebrochen hat oder was, also der so körperlich, der wird ja eh Kontakt bleiben mit der Firma, auch wenn man so, aber jemand, der eine psychische Erkrankung hat und keinen Kontakt 4 bis 6 Wochen mit der Firma hat, bewusst nicht hat, weil er es nicht kann, dann so ein Schreiben zu bekommen, ist kontraproduktiv. Das macht die Sache wirklich schlimmer und nicht besser.
Ja, Doro, jetzt haben wir im ersten Teil von dir gehört, dass wie es zu dieser Situation, zu deiner Erkrankung gekommen ist. Und im zweiten Teil hast du den Weg heraus beschrieben, hast erzählt, wie die Erfahrungen in der Gruppe waren, worauf da zu achten ist und hast so aus deiner Sicht ein paar Empfehlungen dazu auch gemacht und gegeben. Jetzt geht es im dritten Teil darum, wie kommst du wieder ins Arbeitsleben zurück. Also du, Doro, persönlich, wie ist es dir ergangen? Du hast kein offizielles Anschreiben bekommen, also keine Einladung bekommen, aber du hattest ein BEM-Gespräch.
Vielleicht tatsächlich ungefähr nach 7 Wochen Aufenthalt in der Klinik habe ich das Erstgespräch in der Firma gehabt mit 2 Mitarbeiterinnen, die sich bereit erklärt haben, mit mir das gemeinsam zu machen. Das war auch ein sehr schönes Gespräch und sehr verständnisvoll und wir hatten das vorher auch in der Klinik durchgesprochen in unserer Therapiestunde, sodass ich da auch ganz stark reingehen konnte. Das war alles super und es hieß alles, du kommst dann wieder.
Aha. Also ihr hattet das Gespräch, das BEM-Gespräch direkt in der Klinik vorbereitet.
Ja, wir hatten, das ist auch ein Bestandteil der Klinik, dass man Rollenspiele macht sozusagen und man hat die Chance oder es wird einem angeboten, eben so ein Gespräch einmal zu üben, wenn man das überhaupt kann in der Situation, also zu sagen, wie geht es dir da, wie fühlst du dich dabei? Also 2 meiner Mitpatienten haben sozusagen dann die Rollen meiner Vorgesetzten übernommen. Mhm. Wir haben das durchgespielt, was mir sehr gut getan hat, einfach um einmal emotional die Situation auch zu durchleben. Ich bin also ins Gespräch gegangen in der Firma und war relativ stabil und es war auch ein sehr gutes Gespräch. es war so gut, du kommst dann wieder und machst dann erst die 3 Stunden und 4 Stunden und so weiter. Das Gespräch, als ich noch in der Therapie war, war super und ich bin eigentlich sehr entspannt und auch bereit, wieder anzufangen, in die Firma zurückgegangen.
Okay. Gut, und das war das einzige Gespräch, das ihr vor dem ersten Arbeitstag geführt habt. Ne? Das ja. war dieses Dreiergespräch. Wie ist das da so gewesen?
Ne? Nee, also das Spam-Verfahren ist natürlich in einer kleinen Firma mit 9 Personen, die es noch nicht stattgefunden hat, gar nicht so bekannt. Das heißt, man hat sich schon ein bisschen schlau gemacht über Website, über andere größere Konzerne, die man kennt. Das schon. Es war eigentlich eher von meiner Situation ein Gespräch, wie geht es jetzt weiter? Auch nochmal ein Gespräch rückwirkend, wie ist es dazu gekommen? Was ist eigentlich hier passiert in der Firma, als du nicht da warst? Warum ist es so und so weiter? Was haben wir inzwischen aus der Situation gelernt? Was haben wir geändert? Ist eine neue Kollegin da? Ist eine neue Kollegin dazugekommen? Okay. Was können wir ändern und was können wir in Zukunft eigentlich machen? Wann möchtest du wieder anfangen und wie? Also es war eher so ein Gespräch rückwirkend. Wie ist es dazu gekommen? Was haben wir übersehen? Was hast du übersehen vielleicht auch? Mhm. Wie können wir miteinander umgehen? Und es war eigentlich alles sehr positiv.
Okay, gut. Gut, und dann kam der erste Arbeitstag.
Ja.
Genau.
Da war ich natürlich nach dem ersten Gespräch positiv. Mhm. Und es ist überhaupt nicht positiv gewesen. Es ist einfach eine Situation anders, wenn man hinkommt und ein Gespräch führt und weiß, wir reden jetzt mal über alles, als wenn man wirklich in eine Situation geht, die jetzt wieder im Arbeitsleben stattfindet. Es war so, dass ich angekommen bin, man mir zwar guten Tag gesagt hat, aber im Prinzip alle Kolleginnen um mich herum eher in ihren Büros geblieben sind, mich nicht begrüßt haben, einfach ich an meinen Arbeitsplatz geschickt wurde, der natürlich noch da war, und man gesagt hat, ja, wir müssen jetzt eigentlich mal gucken, was du machen kannst. Mach doch erstmal ein bisschen Ablage und komm erstmal rein. Was ich schon komisch fand, aber
das hört sich ja seltsam an.
Ja, es war für mich eine Situation, als würde ich sozusagen irgendwo abgestellt und müsste da meine Aufgaben machen. Also es fand keine zwischenmenschliche Beziehung mehr statt. Also ich war eher wie ausgegrenzt in der Situation, mach mal Ablage, geh nicht ans Telefon, beantworte keine E-Mails, gar nichts und komm mal erstmal wieder an. Man denkt am Anfang, gut, der erste Tag ist in Ordnung, aber es wurde mit der Zeit nicht besser. Die Kollegen haben mir weder guten Tag noch auf Wiedersehen gesagt, saßen alle in ihren Büros und haben nichts gemacht. Und das ist natürlich genau das, was eigentlich nicht passieren darf.
Nee, das hört sich jetzt ja wirklich auch ganz seltsam und strange an. Also, was hast du denn gedacht, als du da nach dem ersten Arbeitstag rausgegangen bist und auch meinetwegen nach dem zweiten? Was ging da in dir vor? Was war da? Was hattest du für Fantasien, warum die so sind?
Also es war schon sehr schlimm von der Situation her. Ich war froh, dass ich in der Zeit auch noch weiter Therapie machen konnte, also mit meiner Therapeutin darüber sprechen konnte. Das war mir wichtig. Ich glaube, ich hätte sonst wieder abgebrochen. Es ging gar nicht. Also es fing auch am zweiten oder dritten Tag nochmal ein Gespräch mit den beiden Vorgesetzten, fand dann statt, wo mir dann ganz klar gesagt wurde, du darfst keine E-Mails beantworten, du darfst nicht ans Telefon gehen, du darfst die Tür nicht aufmachen und du machst hier nur Ablage. Und dann kam eben auch, und das hat mich eben sehr, sehr stark verwundert, weil das konträr zu dem war, was ich beim ersten Gespräch hatte, war, wir haben kein Vertrauen mehr zu dir und du hast uns enttäuscht und so weiter. Also dann kamen sehr harte Kritiken an mich, Kritiken, die ich in dem Moment auch noch gar nicht emotional verarbeiten konnte und kein Gegenargument hatte. Ich meine, was soll ich sagen, wenn jemand zu dir sagt, wir haben kein Vertrauen mehr zu dir? Das Vertrauen kann ich nicht bringen, das müssen mir andere erbringen. Das war schon sehr, sehr schwer und da war ich auch kurz davor, wieder abzubrechen, weil es wirklich auch emotional nicht zu ertragen ist.
Ja, und wie hast du dann letztlich darauf reagiert? Wie hast du dich verhalten? Wie bist du damit umgegangen?
Also da ich ja schon durch meine Therapie auch gestärkt war, habe ich einfach gesagt, ich versuche jetzt einfach das Einzelgespräch zu suchen und bin zu meinen Kolleginnen gegangen und habe wirklich jede einzelne persönlich angesprochen. Mhm. Und dem Motto so, was kann ich tun? Mhm. Was können wir tun? Ich habe das Gefühl, irgendwie es stimmt hier irgendwas nicht. Und da habe ich mit 2 Kolleginnen sehr eng gesprochen und die haben beide zu mir gesagt, im Prinzip, sie hätten Angst. Sie wüssten nicht, wie sie mit mir umgehen sollten. Sie wären befangen. Kollegen, die ich teilweise seit 16 Jahren kenne, haben gesagt, wir wissen nicht, wie wir mit dir umgehen sollen. Wir sollen dich schon, du sollst ja langsam wieder ankommen. Wir wissen es nicht, wir haben wirklich Angst, deshalb haben wir dich nicht begrüßt und nicht, weil wir nicht wissen, wie wir mit dir umgehen können. Und dann habe ich von mir aus gesagt, Ihr könnt mich immer fragen. Also ich war zwar krank, aber ich bin ja wieder gesund. Ist ja nicht so, dass ich in eine Firma zurückkomme, wenn ich nicht gesund bin, sondern meine Krankheit ist durch und ich bin jetzt wieder dabei, mich ins Arbeitsleben einzubringen. Ihr könnt mich alles fragen, was ihr wollt. Es ist aber leider trotzdem nicht besser geworden.
Mhm. Das ist ja, das ist wirklich befremdlich. Okay, ist es nicht besser geworden, aber irgendwie ist es weitergegangen. Was hast du dann gemacht?
Ich habe dann tatsächlich angefangen, immer wenn ich Kollegen gesehen habe, wieder auf die Tour zu gehen. Ich habe immer versucht, den Kontakt zu bekommen, um wieder so ein bisschen in das Arbeitsleben zu integriert werden. Aber es ist einfach so, die Kollegen waren nicht vorbereitet auf das, was auf sie zukommt. Ja. Das, glaube ich, ist am schlimmsten gewesen. Ich war ja relativ gut vorbereitet durch die Klinik, aber die Kollegen nicht. Das die Kollegen wussten es nicht und das war ganz schlimm.
Ja. Was hat denn der Chef gesagt? Dein Vorgesetzter, dein Direktor?
Meine Vorgesetzten haben halt immer gesagt, ja, du brauchst Zeit und wir wollten dich nur schonen. Also die haben sich immer so auf die Position berufen, wir wollen dir ja nur Gutes, wir wollen nicht Böses, was einem natürlich in dem Moment gar nicht hilft. Mitleid will man nicht, man will ja wieder arbeiten. Also ich glaube, da muss noch sehr viel Aufklärungsarbeit getätigt werden, dass auch die Mitarbeiter oder die Kollegen und die Vorgesetzten sehen einfach, es war ein Krankheitsbild da, es ist vorbei und man will mal wieder am Leben teilnehmen und man will nicht geschont werden. Das heißt natürlich nicht, dass man alles sofort machen kann, aber man möchte natürlich Schritt für Schritt wieder am Arbeitsleben teilnehmen und nicht die Sicherheitsglocke übergestülpt bekommen.
Ja, okay. Ja, das wird ja dann auch leicht fremd und man fühlt sich irgendwie geradezu geschnitten. Ne? Man gehört nicht mehr dazu, man wird separiert und das fühlt sich bestimmt nicht schön an. Okay, du hättest dir also gewünscht, dass du nicht mit Samthandschuhen angefasst wirst, sondern integriert wirst, zwar mit dass ein Gespräch mit dir geführt wird, wo wirklich dann auch ernst genommen wird, was du dir wünschst, also dass du arbeiten kannst und dass die Aufgaben klar verteilt werden, so solche Sachen, einen klaren Umgang mit dir und klare Kommunikation, das hätte dir geholfen?
Das hätte mir geholfen und ich glaube, vor allen Dingen hätte es geholfen, wenn man auch die Kolleginnen, die ja mit mir umgehen müssen und die natürlich auch, weil wir uns so lange kennen, emotional mit einem verbunden sind, dass die darauf vorbereitet werden, was ich kann. Also ich wusste das relativ klar, aber die Kollegen wussten es nicht.
Ja.
Und ich glaube, das ist natürlich immer dann für die Kollegen auch schwer. Da kommt jemand morgens um 10 und geht um 12 oder 1 wieder. Klar kann man nicht so viel machen. Ich glaube, das ist ganz, ganz schwer für die Kollegen. Und dann wird man abgelehnt, weil man immer sagt, so, naja, die ist nur 3 Stunden da. Was soll sie denn machen? Sie kann nicht so viel machen. Wir wollen sie nicht belasten. Wenn sie jetzt irgendwas fragen, kann sie das abarbeiten. Also ich glaube, die Kollegen, und zwar die direkten Kollegen, besser darauf vorzubereiten, wie sie mit der Kollegin, die zurückkommt, umgehen kann. Das ist extremst wichtig. Dass man Fragen stellen darf, dass man auch zugeben kann, dass man unsicher ist, dass man Angst hat. Das ist alles menschlich und alles nachvollziehbar. Da kann ich überall mit leben. Aber mit dieser Glocke von, oh, wir dürfen dir nichts antun, wir dürfen dir nichts sagen, das ist das Allerschlimmste. Da ist man ausgegrenzt, das macht das alles noch viel schlimmer, als wenn man einfach ganz ehrlich fragt, wie geht es dir, was machst du? Und man kann Nein sagen, das lernt man.
Okay. Gut, also du bist da nicht besonders gut wieder eingegliedert worden, obwohl du hast ja im Grunde genommen bist du, wenn du so in dieser Wiedereingliederung bist, kriegst du ja Krankengeld, ne? Du bist immer noch in der Entgeltfortzahlung und du hast im Grunde genommen einen Ersatz an deiner Seite. Das heißt, du bist keine vollwertige Kraft, das ist von Anfang an klar. Du läufst nur mit und trotzdem hattest du aber auch das Gefühl, dass von dir mehr erwartet wird, dass von dir mehr erwartet wird, insofern, ja, wie sag ich's, also dass du wieder voll da bist. Du bist also da und da du nicht, du bist da und gleichzeitig bist du nicht da und aus dieser Diskrepanz war schwer rauszukommen.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Auf jeden Fall ist es so, man ist da und man darf eben ja manche Sachen auch einfach nicht machen, keine Verträge unterschreiben und so weiter, was in meinem Arbeitskreis ja wichtig ist und so weiter. Und dadurch wissen die Leute natürlich nicht, was man machen kann und was nicht. Und man muss einfach viel, viel besser aufklären, was man darf und so. Und es ist schön, dass man krankgeschrieben ist und Krankengeld weiterbekommt und dass sozusagen eine Kollegin oder ein Kollege mit einem parallel arbeitet, aber im täglichen Arbeitsfeld ist es eben nicht so, sondern der neue Kollege oder der Kollege, der für einen arbeitet, macht deine Aufgaben und du läufst ein bisschen mit. Also dieses Zusammenspiel zwischen dem Kollegen, der für einen im Moment arbeitet, und selber muss viel besser koordiniert werden. Also das, glaube ich, da ist, glaube ich, der größte Punkt, dass man sagt, okay, der macht deine Arbeit, du machst irgendwas anderes. Nee, ich glaube einfach, dass man parallel mit dem Kollegen die Arbeit machen muss.
Ah ja, okay.
Das ist, glaube ich, das Wichtige. So ist man, läuft man nebenbei, weil der Kollege macht ja seine Arbeit. Es wird gemacht, also die Arbeit, die anfällt, wird erledigt von einem Kollegen oder einer Kollegin. Man selber, die das aber auch machen könnte, ist gar nicht integriert da drin, weil man es ja auch manchmal nicht darf. Und ich glaube, diese Zusammenarbeit zwischen dem Kollegen, der auf der Stelle ist, und demjenigen, der zurückkommt, die muss viel besser koordiniert werden. Da muss man viel besser schulen oder muss man die Kollegen auch viel besser vorbereiten, dass man sagt, ihr seid immer beide in einer Besprechung, du hörst ja schon mal an, du hörst schon mal zu. Ich habe ja auch Erfahrung, ich habe 20 Jahre Berufserfahrung, ja, ich kann was dazu leisten. Eben. Das ist auch mit der Krankheit nicht weg.
Nee, genau.
Und das, irgendwie hat man das Gefühl, irgendwie, man kann gar nichts, die wollen es nicht mehr, die Kompetenz wird einem abgesprochen und das muss extrem verbessert werden. Und das habe ich auch bei den anderen Kollegen aus meiner Therapie so erfahren, dass viele genau das Problem hatten, dass sie in die Betriebe zurückkamen. Jeder gedacht so, oh, pass auf, wir müssen ihn schonen, wir müssen sie schonen. Aber dieses Ankommen, Wiederankommen, dieser erste Schritt zu sagen, du bist wieder da und wir freuen uns und du kannst hier Sachen übernehmen, das wird nicht geschult.
Okay. Wie geht es denn, Doro, für dich jetzt weiter? Du bist da nicht gut integriert worden. Und wie ist es für dich weitergegangen? Du bist jetzt immer noch eigentlich in der Wiedereingliederung und
Nee, ich hab tatsächlich mir das 5 Wochen angeschaut und mitgemacht und versucht, okay, dagegen anzuarbeiten und habe dann für mich entschieden, dass dieser Arbeitsplatz für mich nicht mehr das Richtige ist. Es hat sich in der Zeit, wo ich nicht da war, haben sich ein paar Sachen geändert betrieblich, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr in der Firma arbeiten, weil ich da nicht mehr ankomme. Ich würde da nicht mehr so arbeiten können, wie ich gearbeitet habe. Ich hatte immer das Gefühl, ich werde noch angeguckt, als wäre ich krank, was definitiv nicht mehr bin. Und habe dann mir einen neuen Arbeitsplatz gesucht, an dem ich weniger Stunden arbeite, und habe gekündigt.
Da ist diesem Unternehmen jetzt wirklich eine richtig dolle, kompetente Frau durch dieses Unvermögen, diese Unsicherheit einfach verloren gegangen. Das ist schon eine heftige Konsequenz.
Ja, und ich will, glaube ich, auch gar nicht jetzt den Finger in die Wunde legen und sagen, du bist schuld und du bist schuld. Ich glaube einfach, dass man bei so kleinen Unternehmen, wie ich ihn gearbeitet habe, die Leute auch nicht vorbereiten kann. Da muss einfach was gemacht werden. Auch so große Unternehmen, die einen BEM-Beauftragten haben und eine große Abteilung haben, können sicherlich in der Abteilung, aber ich glaube, man muss einfach viel besser schulen und sagen, was passiert mit denen, die wieder da sind. Also es muss dieses Bild, du bist krank, aus den Köpfen raus. Ich hatte immer das Gefühl, ich werde noch angeguckt, wie ich bin krank. Und ich glaube, das muss einfach aus den Köpfen raus. Wenn man wieder anfängt, ist man nicht mehr krank. Und das ist, glaube ich, das, was hängen geblieben ist. Und das macht es so schwierig.
Okay. Liebe Doro, dann wünsche ich dir für deinen neuen Arbeitsplatz ganz, ganz viel Erfolg und Glück und dass es dir immer gelingt, gut auf dich aufzupassen. Ich danke dir ganz, ganz doll für dieses wunderbare
Interview. Sehr gerne.
Das also war die Episode 1 unseres Podcasts mit Doro, die insgesamt 5 Monate arbeitsunfähig war, aus dem Arbeitsalltag also herausfiel. Die Eingliederung, der Eingliederungsversuch ist gründlich missglückt, mit der Konsequenz, dass sie nun einen neuen Arbeitsplatz. Wir verlinken auf unserer Podcast-Seite einen Beitrag, einen kleinen Beitrag, den Sie sich herunterladen können zum Umgang mit Kolleginnen, die aus dem Burnout kommen. In der nächsten Episode spreche ich mit der Psychotherapeutin Ina Riechert, die auf den Fall Doro auch nochmal eingehen wird und darüber hinaus von ihren Erfahrungen sprechen wird. Diese Episode können Sie dann ab dem 11.05.2018 herunterladen. Unsere Newsletter-Kunden bekommen in den nächsten Tagen eine kleine Liste zu den nächsten Episoden, wann die veröffentlicht werden und welchen Inhalt die haben. Wenn Sie unseren Newsletter beziehen wollen, dann schreiben Sie uns kurz eine Mail an info@ipego.de. Bis wir uns vielleicht wieder hören, achten Sie auf sich, bleiben Sie gesund und gespannt. Bis bald, Ihre Regina Richter.